Und es zeigt sich dann relativ bald, dass die Auseinandersetzung, damit sie fruchtbar geführt werden kann, Differenzierung im Begriffs- und Sprachgebrauch verlangt. Man kann quasi, wenn man ein Wort wie Toleranz in die Debatte wirft, kann man Wellen erzeugen, die überall hingehen, die an sehr unterschiedlichen Stellen ankommen, die aber dort, wo sie dann ankommen, wenn man das dann vergleicht, nichts mehr miteinander zu tun haben. Und das ist eine leichte Art und Weise, wie Menschen aneinander dann vorbeireden. Entweder sie reden aneinander vorbei oder sie reden aufeinander ein, ohne dass sie ein Zentrum haben. Das Zentrum, das ist ein gängiges Phänomen in dieser Art von Diskurs. Das Zentrum ist ein Wort. Sie kommen zu dieser Veranstaltung, weil Toleranz steht. Aber was ist Toleranz? Zunächst einmal ist es sozusagen ein Marker, ein Auslöser, wie ich das auch schon beschrieben habe mit der Wolke. Und worum es jetzt geht, ist dieses Wort einzupassen in die verschiedenen Sichtweisen und Argumentationszusammenhänge, wenn das produktiv werden soll, was eine Auseinandersetzung darüber ist, auch in die Lage zu kommen, jetzt nicht nur das eine Wort zu haben, sondern, ich sage es Ihnen jetzt hier gleich mal, vier Worte. Ja? Also das Angebot von Rainer Forst. Das ist einer der Gründe, warum ich immer ein bisschen skeptisch bin, ja, zu sagen, es ist sicherlich so, zu sagen, bei einem Begriff wie Freiheit, Wahrheit, Toleranz oder so, unterscheiden wir diese vier verschiedenen Sachen und ihr müsst jetzt, damit ihr euch verständlich macht, müsst sagen, welche der vier Untereinteilungen ihr eigentlich meint. Das kann recht bald scholastisch sein und kann die Lebendigkeit einschränken. Auf der anderen Seite ist es auch hilfreich, um sich nicht zu verlieren in dieser Auseinandersetzung. Und ich glaube, wir sind an einer Stelle, wo wir die Hilfe einer solchen Begriffseinbettung und Einschränkung und sozusagen Modellierung, Begriffsprofilierung gut brauchen können. Diese vier Toleranzkonzeptionen, die sich bei Rainer Forst finden, sehen so aus. Gehen wir mal die erste an. Das ist die sogenannte Erlaubniskonzeption. Das ist die historisch zunächst mal wirksam gewesen ist. Der zur Folge bezeichnet Toleranz die Beziehung zwischen einer Autorität oder einer Mehrheit und einer von deren Wertvorstellungen abweichenden Minderheit, mehreren Minderheiten. Toleranz besteht darin, dass die Autorität oder Mehrheit der Minderheit die Erlaubnis gibt, ihren Überzeugungen gemäß zu leben, solange sie die Vorherrschaft der Autorität nicht in Frage stellt. Also da haben Sie dieses Moment, das ich am Anfang genannt habe, Autoritätsverhältnisse, Mehrheitsverhältnisse, Machtpositionen und diese Macht beschränkt sich selbst freundlicher oder nützlicher Art und Weise. Nicht? Also eine bekannte Art und Weise, wie die Macht sich selber im Mittelalter eingeschränkt hat, ist, die Juden sind zwar das Volk der Gottesmörder, aber bestimmte Funktionen wollen wir ihnen dennoch doch übertragen, weil die sind für Christen nicht ganz akzeptabel. Wir brauchen die für das Funktionieren der Gesellschaft. Wir brauchen sie zum Beispiel als Bankagenten oder aber, um es also nicht an den Juden zu lassen, die Donauschwaben, die von den ungarischen Königen, von wem immer, ins Land gebeten worden sind, um dort zu kolonisieren, oder in der Slowakei, im Bereich der Grafschaft Zips, die sind zum Beispiel protestantische Gruppierungen von Einwanderern, von Siedlern, die ins Land gerufen werden unter Garantie von Toleranz. Das heißt, sie dürfen ihre Überzeugungssysteme beibehalten, obwohl es gegen den offiziellen Staat und seine Festlegungen ist, weil man was davon hat, nämlich die haben ein Know-how und sozusagen bestimmte Fähigkeiten, die man haben will und die man halt an dieser Stelle durch Absehen von sonst anzulegenden Forderungen hat. Das Zitat, das er da bringt, eine der bekanntesten historischen Paradigmen in dem Zusammenhang ist das Edikt von Nantes von Heinrich IV. Und da zitiert er draus. Ich habe übrigens die Zitate habe ich weggestrichen. Der Text von Rainer Forst ist an dieser Stelle ein bisschen beschnitten um die jeweiligen Zitate. Das müssen sich, wenn Sie es genauer wissen wollen, selber ansehen. Um keinen Anlass zu Unruhen und Streitigkeiten zwischen Untertanen bestehen zu lassen, haben wir erlaubt und erlauben wir den Anhängern der sogenannten reformierten Religion in allen Städten und Ortschaften unseres Königreiches, zu leben und zu wohnen, ohne dass dort nach ihnen gesucht wird oder sie bedrückt und belästigt und gezwungen werden, etwas gegen ihr Gewissen zu tun. Wenn man sich diese Formulierung ansieht, der Rainer Forst sagt, das ist zwar 400 Jahre her, ist aber noch immer leider leider, man soll sich so vor Augen halten, dass das noch immer sehr aktuell ist. Eine aktuelle Form davon ist das von Bill Clinton eingeführte Regulativ für Homosexuelle in der US-amerikanischen Armee, nicht? Don't ask, don't tell. Don't ask, don't tell. Das heißt, ohne dass nach ihnen gesucht wird, ja? Ohne dass nach ihnen gesucht wird, das heißt, nach Homosexuellen wird nicht gesucht, don't ask, aber man soll es auch nicht an die große Glocke hängen. Also das heißt, an dieser Stelle ist nicht ganz genau dasselbe. Die können schon sagen im Toleranzverständnis, dass sie das sind, aber sie können nicht proselytisieren, sie können nicht offiziell versuchen, Mitglieder der Mehrheitsreligion für sich zu gewinnen. Das ist also die erste sozusagen von einer Asymmetrie, von klarerweise Asymmetrie gezeichnete Konzeption von Toleranz. Was sagt er hier dazu? Sie können das selber genauer sich dann anschauen. Ich habe wichtige Passagen hier textmäßig hervorgehoben. Die Toleranzsituation ist somit nicht reziprok. Die eine Seite erlaubt der anderen gewisse Abweichungen, solange die politisch dominante Stellung der erlaubnisgebenden Seite nicht angetastet wird. Toleranz wird hierbei als permissio mali verstanden, das Dulden einer weder als wertvoll noch gleichberechtigt angesehenen Überzeugung, die jedoch nicht die Grenzen des Erträglichen überschreitet. So ist das formuliert, natürlich schon mit einer gewissen Spitze. Die Spitze ist die, dass obwohl es noch immer eine Anwendung hat, doch nicht das Ende des Problems sein kann, weil es die jeweiligen gegebenen Machtsituationen nicht selbst in Frage stellt, weil es also eine Nichterschütterung des unbedingten Wahrheitsanspruches der Machthaber ist. Es wird nicht erschüttert, sondern es wird nur gewährt. Nicht? Durchgang bis auf Widerruf gestattet. Das ist die Idee davon. Und das ist ein Grund für das sehr bekannte und mehrfach zitierte Goethe-Zitat, dass man eigentlich, wenn man der Empfänger oder die Empfängerin von Toleranz ist, sich eher als beleidigt verstehen müsste. Wie komme ich dazu, dass du das tolerierst, was ich mache? Das ist auch ein Thema, das durchaus aktuell ist, jetzt nicht zum Beispiel nicht so sehr im Bereich von Homosexualität natürlich, aber zum Beispiel im Zusammenhang mit Behinderung. Nicht? Wie komme ich dazu, dass du die Tatsache, dass man sozusagen einen Rollstuhlzugang zur Verfügung stellt, als besonderen Akt der Güte definiert. Nicht? Also jemand sagt, wir sind so unglaublich behindertenfreundlich, weil wir haben Rollstuhlzugänge, statt die Sache anders zu sehen, zu sagen, es ist das gute Recht jeder Staatsbürgerin mit den jeweiligen, in der jeweiligen körperlichen Verfassung, in der sie ist, dorthin zu kommen, wo die Staatsmacht sie sozusagen sich abspürt, nämlich zum Beispiel in eine Behörde. Nicht? Das ist keine Frage von wir sind so nett, wir sind so freundlich. Also das ist die Thematik der Beleidigung, die hier mit drinnen ist. Das war die erste, die Erlaubniskonzeption. Die zweite ist die Koexistenzkonzeption. Ich muss also gestehen, ich bin kein Historiker des Toleranzgedankens, ich bin auch nicht ein jahrelanger Forscher im Bereich des Toleranzgedankens. Ich mache die Vorlesung, weil es mich interessiert und weil ich es versuche, mir selber zurechtzulegen. Das sage ich deswegen, weil ich bin nicht ganz glücklich. Also wenn ich eine Systematik der Toleranz Aspekte haben würden, würde das ganz anders ausschauen, aber ich glaube, es ist hilfreich, was der Rainer Forst da macht. Einer der Punkte, wo ich so meine Zweifeln habe, ist diese Unterscheidung zwischen der Koexistenzkonzeption und der Respektkonzeption. Es ist schon sichtbar, was er macht. Also alle drei, es gibt die Koexistenz, die Respektkonzeption und die Wertschätzungskonzeption. Also ob das die sinnvollste Art und Weise ist, die Sachen voneinander abzuheben, ist mir noch nicht ganz so klar. In allen drei dieser Konzeptionen geht es aber gegen die Asymmetrie, die in diesem Duldungskonzept drinnen steckt, wobei seine Koexistenzkonzeption mal dadurch gekennzeichnet ist, dass es die Asymmetrie beseitigt, aber nicht das Thema von Legitimation und Normativität tangiert. Das ist übrigens einer der Punkte, kommt mir jetzt gerade drauf, wenn ich es Ihnen so sage, die in meine Schnittpunkte noch hineinkommen sollten, die ich aber nicht ganz, ich habe sozusagen nicht ganz ohne Grund, nicht ganz umsonst, habe ich es verpasst und habe es nicht reingeschrieben, nämlich das Thema der normativen Begründung des Toleranzpostulats, der Toleranzforderung. Also dieses ganze Thema, kann man Toleranz ableiten, fordern, ethisch begründen, das ist etwas, was sicherlich wichtig ist. Ich habe da instinktiv zunächst mal keinen Zugang zu den Fragen, weil ich mich mit Ethik praktisch nicht beschäftige. Sehe, dass das ein Problem ist, muss man da noch ein bisschen etwas überlegen. Hier im Fall der Koexistenzkonzeption erspart man sich das und sagt, so wie der Rainer Forst das darstellt, pragmatisch instrumentell. Nun stehen sich nicht Autorität bzw. Mehrheit und Minderheit gegenüber, sondern ungefähr gleich starke Gruppen, die einsehen, dass sie um des sozialen Friedens und ihrer eigenen Interessen willen Toleranz üben sollten. Sie ziehen die friedliche Koexistenz dem Konflikt vor und willigen in Form eines wechselseitigen Kompromisses in die Regeln eines Modus vivendi ein. Die Toleranzrelation ist somit nicht mehr wie in der Erlaubniskonzeption vertikal, sondern horizontal. Die Tolerierenden sind zugleich auch Tolerierte. So, ja, das hat also eine schöne Symmetrie, die damit hergestellt ist. Es ist auch klar, schreibt er dann auch des Weiteren, was damit die Schwierigkeit ist. Und da kommen wir genau zu dem, sozusagen, zu dem Thema der Normativität. Das ist eine Form von Waffenstillstand, nicht? Eine Entschärfung der Konflikte, wobei man dazu sagen sollte, also diese Erlaubniskonzeption, so wie es der Rainer Forst darstellt, hebt ganz stark ab auf die Autorität und die Macht, und das ist ja auch richtig, das ist der eine Aspekt von Toleranz, den ich gesagt habe, nämlich Machtverhältnisse und dann Dissens, Minderheiten, das ist auch in Ordnung. Ein Punkt, der an dieser Stelle ein bisschen zu kurz kommt, ist der, dass die Frage noch offen ist, sage ich mal, ob Wahrheit einfach in solchen Zusammenhängen das ist, was die Mehrheit glaubt. Ob Wahrheit, ob der Begriff der Wahrheit, der eingeklagt wird gegen die Reformierten zum Beispiel an dieser Stelle, ob dieser Begriff der Wahrheit verstanden wird als, okay, das ist eben die Staatsreligion und die Staatsreligion ist deswegen, weil es die Machthaber so vorschreiben, das hat nichts mit allgemeiner Wahrheit zu tun, sondern das ist die herrschende Wahrheit, ist quasi gleichbedeutend mit der herrschenden Auffassung. Und diese herrschende Auffassung wird an dieser Stelle ein bisschen eingeschränkt. Das ist eine berechtigte, sozusagen die dahinter steckt die berechtigte Kritik am Wahrheitsbegriff, dass Wahrheit sehr oft ein Nahverhältnis zur Macht und zur Durchsetzung von Macht hat. Und im Extremfall kann das zusammenfallen. Also jemand wie Foucault argumentiert explizit, das war, im Anschluss an Nietzsche, an andere Denker, dass man, dass Wahrheit nichts anderes ist als eine Rhetorik zur Durchsetzung von herrschenden Machtverhältnissen. Das ist nicht meine Auffassung, sage ich mal gleich. Ich möchte zumindest offen halten, dass es, also nicht nur zumindest, ich möchte offen halten, dass da noch eine Frage ist, dass die Machtverhältnisse etwas zu tun haben mit, natürlich etwas zu tun haben mit dem, mit Meinungsdiktat, sagen wir mal so, dass aber der Begriff der Wahrheit und auch das Eintreten für Wahrheit etwas ist, was nicht zusammenfällt mit Machtvorgaben. Und wenn das so ist, das ist der Grund, warum ich jetzt auf dieses Thema komme, wenn das so ist, dann ist das Bestehen auf Wahrheitsansprüchen nicht einfach das Einklagen von du musst dich nach uns richten, sondern dann ist das Bestehen auf Wahrheitsansprüchen und auch eine Intoleranz im Bestehen auf Wahrheitsansprüchen ein Feature, das nicht nur diskutiert werden kann innerhalb dieses gesellschaftspolitischen, gesellschaftsphilosophischen Rahmens, sondern es muss auch diskutiert werden im Zusammenhang mit der Logik von Begründungsprozessen, mit der Logik von Wahrheit überhaupt. Also es kann jemand, wenn ich jemanden sage, was du hier geschrieben hast, ist schlechtes Englisch, dann ist es so, dass man darauf antworten kann, naja, aber so schlecht ist es doch gar nicht. Du glaubst nur, das ist schlechtes Englisch. In Argentinien wäre das überhaupt kein schlechtes Englisch oder wie immer. Darauf lasse ich mich nicht ein. Ja? Also auf diese Sachen werden wir noch kommen. Dazu muss ich einiges dann über mein Verständnis von Wahrheit sagen. Ich leugne nicht, dass in Argentinien das vielleicht kein schlechtes Englisch ist und Cargo-Kults haben ein anderes Verständnis von Englisch. Ich leugne sozusagen nicht, dass da Differenzen und Divergenzen auftreten können. Ich möchte allerdings im Zusammenhang mit Wahrheit auch das Motiv festhalten, dass ich ohne rot zu werden und ohne mich erschüttern zu lassen, sage, das ist schlechtes Englisch und das muss Konsequenzen haben. Also das ist vielleicht kein schlechtes Beispiel diesbezüglich, weil das eine Toleranzsituation zum Beispiel sehr sofort, weil das sofort eine Toleranzsituation heraufbeschwört, da kann man es quasi ausdiskutieren, die aber nicht einfach eine Herrschaftssituation ist. So könnte man es gut sagen. Also ich sage jemanden, ich sage zum Beispiel einer Studentin im ersten Semester, die mir eine englische Arbeit abgibt aus irgendeinem Grund, das ist schlechtes Englisch, das nehme ich nicht. Ja? Daraufhin kann sofort gesagt werden, du hast eine Machtposition und was du sagst, dass schlechtes Englisch ist, ist offenbar schlechtes Englisch, muss ich anerkennen, und das heißt, meine Wahrheit wird da durchgesetzt, wird der anderen Person aufs Auge gedrückt. Darauf würde ich antworten, ja und nein, ich muss da sensibel sein dazu. Auf der anderen Seite ist es nach wie vor schlechtes Englisch und das zeigt sich sehr gut angesichts dessen, dass ich das auch sagen kann einem Kollegen gegenüber oder einer übergeordneten Person gegenüber. Also wenn eine übergeordnete Person, wie zum Beispiel die Frau Minister so und so, einen englischen Text verfasst oder sowas, die versteht es nicht, wieso? Okay, also auch eine übergeordnete Person, wenn die einen solchen Text verfasst, dann sage ich, das ist schlechtes Englisch. Und sagen wir es mal jetzt nicht mit der übergeordneten Person, sondern der gleichberechtigten Person, selbstverständlich ist das. Das ist die Art von Intoleranz, von der ich so ein bisschen reden wollte. Nicht? Schauen Sie sich Operation Spring an. Bitte kleine Bemerkung. Also der Lennart Binder, den ich das letzte Mal zitiert habe, ist an dieser Stelle intolerant, indem er hier nicht mit sich reden lässt, im Vertreten einer Wahrheit, die er der anderen Person zumutet, auch auf die Gefahr hin, dass er einen Konflikt erzeugt. Und das zu reduzieren auf die Frage, naja, schauen wir, wer stärker ist und wer darum den anderen entweder nicht toleriert oder toleriert, ist eine Beschränkung, sozusagen eine Einschränkung der Problemstellung.
Jetzt zum Englischbeispiel, das Sie gebracht haben, haben wir gedacht, es ist ja an und für sich immer schwierig, dass man Form und Inhalt voneinander trennt. Aber beim Beispiel einer Sprache kann man schon mit Statistik dann arbeiten und halt zeigen, dass es dann doch eher mit der Form zu tun hat. Und es ist dann halt die Frage, ob wenn man inhaltlich Differenzen hat, ob das dann nicht weit schwierig
ist. Das habe ich jetzt bei dem Englischbeispiel mir auch gedacht. Ich habe es ein bisschen leicht gemacht, indem ich statt zu sagen, das ist ein schlechter Beitrag, gesagt habe, das ist schlechtes Englisch. Da bin ich sozusagen ein bisschen auf die formale Seite gekommen, und zwar aus genau dem Grund, weil wenn ich jetzt gesagt hätte, das ist eine schlechte Seminararbeit, wäre es nicht ganz so plausibel gewesen, wäre die Relativierung wäre sozusagen leichter gewesen. Man könnte das statt mit Englisch mit Test sozusagen formulieren, nicht? Und ich meine, das sind natürlich in der Philosophie gibt's da ziemlich idyllische Zustände, aber wenn ich von der Philosophie in die Psychologie rüberschaue und mir die Zulassungsbeschränkungen im Zusammenhang mit Psychologie ansehe, die ungefähr 50% wegprüfen nach wenigen Wochen, und zwar auf der Basis von Tests, dann haben wir hier dasselbe Problem, also hier haben wir es dann sozusagen greifbar und quantitativ, dass man sagen kann, es gibt die eine Betrachtung zu sagen, du hast diesen Test schlecht, du hast auf diesem Test schlechte Noten, und die schlechten Noten auf diesem Test kann und will und soll ich nicht wegdiskutieren, weil wenn man, also wenn das nur irgendwie vertretbar und für alle gleich angewendet ist, dieses Testverfahren, dann gibt es Resultate dieses Testverfahrens, und auf der Basis des Testverfahrens sind diese Resultate gültig, und stehen dort. Die nächste Frage ist, ob man solche Tests durchführen soll und wie sie als Machtinstrument verwendet werden und wie man sich dagegen allenfalls wehren kann. Das ist eine zweite Frage, die ist nicht uninteressant, die ist aber davon zu trennen. Und das sage ich deswegen so mit Nachdruck, weil die eine Tendenz, die uns da allen einfällt diesbezüglich, und das mit Sicherheit finden Sie es in den Verlautbarungen der österreichischen Hochschülerschaft, dass man die Objektivität des Testergebnisses bestreitet. Ja? Also, dass man hier eine Interferenz hat, dass man sagt, du berufst dich da auf einen Test, dass dieser Test sei objektiv, und auf der Basis dieses objektiven Testes lässt du dann die Leute zum Studium nicht zu. Dieser Test ist aber nicht objektiv Wirklichkeit, sondern er schließt diese und diese Voraussetzungen ein, ist an dieser Stelle problematisch. Und also da komme ich noch darauf zurück. Ich möchte jetzt mal nur darauf hinweisen, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, dass in dem Moment, in dem man Tests hat, oder in dem Moment, in dem man Kriterien für ein korrektes Englisch hat oder auch Kriterien für eine Seminararbeit, für eine gute Seminararbeit. Wenn man in dem Moment, in dem man diese Kriterien hat, muss und soll man diese Kriterien auf den Tisch legen und auch praktizieren. Dass das in Machtverhältnissen passiert und dass das veränderbar ist und dass auch, also dass sowohl das Praktizieren von Ausschlussmechanismen in dem Fall in Machtverhältnissen eine fragwürdige Geschichte ist, dass man zweitens auch das, was man unter Test versteht, unter Standard versteht, selber diskutieren und vielleicht verändern kann, ist zugestanden. Aber die unsaubere Mischung davon, dass man sagt, weil Wahrheit an bestimmten Stellen in Machtverhältnissen angewendet wird, um jemanden zu etwas zu zwingen, ist das sozusagen nicht korrekt, hier sich auf Wahrheit zu berufen. Ist es nicht korrekt zu sagen, sofern der Test in Ordnung ist, also sofern der Text wissenschaftlich valide ist, ist er zunächst einmal mindestens ein vertretbarer Beitrag. Diese Vermischung, der möchte ich ein bisschen gegen sprechen. Gut, das war jetzt ein Exkurs zu der Koexistenzkonzeption und der Frage, dass die Schwäche dieser Koexistenzkonzeption darin besteht, dass man Waffenstillstand schließt, dass man sagt, tu mir nichts, dann tue ich dir auch nichts, und das sind sozusagen Koexistenzphänomene, auf die man sich nicht verlassen kann. Wenn es eine Vereinbarung zwischen der Regierung und der Gewerkschaft gibt, dass die Personalpolitik aus der Politik rausgenommen wird und in den Betriebsbereich der ÖBB verlagert wird, kann man sich leider nicht darauf verlassen, dass nicht zur Profilierung der eigenen Partei zwei Jahre später jemand draufkommt, dass man diese Koexistenz wieder aufhebt und sagt, nein, das müssen wir jetzt anders machen. Nicht? Das ist die Schwierigkeit davon, und darum die dritte Konzeption, die Respektkonzeption. Und in dieser Konzeption kommen wir jetzt in einen, zeige ich Ihnen gleich, falls Sie sich beteiligen wollen an dieser an den farbenfrohen Entwicklungen, die wir hier haben, die Respekt, da habe ich nämlich an einer Stelle habe ich was falsch gemacht. Was ist es? Ein anderes, ich glaube, das nächste ist nicht in Ordnung. Noch weiter oben, ich habe nämlich eine Klammer, eine eckige Klammer habe ich. Da ist das, nein, das ist der End, hier ist es da. Es lassen sich zwei Modelle, kleine technische Einschaltung. Es ist so, das interessiert mich dann aus anderen Gründen immer wieder. Nicht? Technische Dinge wären interessant, wenn man Fehler macht, wenn es nicht funktioniert. Über solches Nicht-Funktionieren lernt man mehr davon, als wenn Sie hier solange Sie hier Farbe sehen, ist alles in Ordnung, und hier sehen Sie plötzlich Schrott Und da ist es nicht in Ordnung. Und was da fehlt, ist hier die eckige Klammer. Ja? Das ist ein HTML-Tag, das da reingefügt ist. Hier gehört die eckige Klammer hin. Es lassen sich zwei Modelle unterscheiden. Hier fängt es an, wo die Schrift gefärbt wird, und hier hört es auf. Und der Browser muss aber wissen, der Browser muss unterscheiden von wegen Objekt- und Metaebene. Ja? Das ist ein schönes Beispiel von des Verhältnisses von Objekt- und Metaebene. Die Metaebene besteht darin, dass, wie sagt man das, nicht? Dass die Kennzeichnung, bitte mach das in Farbe, auf der Metaebene stattfindet und nicht Ihnen mitgeteilt werden soll. Also es steht hier nicht, und den nächsten Satz stellen Sie sich bitte farbig vor, sondern es steht da drin ein Kommando, und dieses Kommando sagt über den nächsten Satz, mach ihn farbig. Das ist ein entscheidendes Feature der Unterscheidung von Objekt- und Metaebene. Man kann da sehr viel Philosophie an das Ding dranhängen, und man kann auch für den Toleranzbegriff direkt ausnützen. Habe ich sozusagen ein bisschen hineingestolpert da drin, ja, da hinein. Das hier ist der typische Fall des Kollapses von Metaebene und Objektebene, nicht? Hier ist durch ein fehlende eckige Klammer ist eine Mitteilung, die auf der Metaebene stattfinden sollte, auf die Objektebene gerutscht, mit dem Effekt, dass es nicht ausgeht. Dass man an dieser Stelle nicht weiß, was soll denn das jetzt? Ja? Und eine der philosophischen wichtigen Lehren, die man daraus ziehen kann, ist, was wir instinktiv und sofort damit machen, ist, also wenn wir uns ein bisschen auskennen oder ansatzweise auskennen, sagen, hoppla, das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Hoppla, da ist was drin, das gehört ja nicht zusammen, und wir versuchen das auseinanderzunehmen. Wir versuchen es sofort wieder in die richtige Ordnung hineinzubringen, und wir können das in die richtige Ordnung reinbringen, weil nämlich Anführungszeichen Purple, Anführungszeichen das Modell formaler Gleichheit gewissen Sinn Antizipationen, die wir haben, nicht so richtig entspricht. Ne? Also bringen wir das wieder in Ordnung. Das ist jetzt der Themenbereich, der die Hauptlast trägt an der gegenwärtigen Toleranzdiskussion, nämlich das theoretisch untermauerte Toleranzpostulat im Rahmen einer liberalen Gesellschaftsordnung. Ich habe es schon angedeutet, für unsere historische Tradition ist der Toleranzbegriff nicht zu trennen von der Serie von staatstheoretischen Auseinandersetzungen im Anschluss an die Religionswirren des Dreißigjährigen Krieges in Frankreich, in Großbritannien, die zur Herausführung eines liberalen Gesellschaftsmodells geführt haben, dann also bei Rousseau und Kant weiter verallgemeinert worden sind und die in etwa so formuliert werden können: Die Toleranzparteien respektieren einander als autonome Personen, als gleichberechtigte Mitglieder einer rechtsstaatlich verfassten politischen Gemeinschaft, obwohl sich ihre ethischen Überzeugungen des guten und wertvollen Lebens und ihre kulturellen Praktiken stark voneinander unterscheiden, in wichtigen Hinsichten inkompatibel sind, anerkennen sie sich gegenseitig, und hier tut sich eine folgenreiche Alternative auf, als ethisch autonome Autoren ihres eigenen Lebens oder als moralisch und rechtlich Gleiche, in dem Sinn, dass in ihren Augen die allen gemeinsame Grundstruktur des politisch-sozialen Lebens von Normen geleitet werden sollte, die alle Bürger gleichermaßen akzeptieren können und die nicht eine ethische Gemeinschaft, zum Beispiel eine Religionsgemeinschaft, bevorteilen. Also diese Form von gleiches Recht im Rahmen einer Staatsverfassung, entweder unter dem Aspekt, dass man lebt und leben lässt, oder also nicht eingreift von der anderen Person dasselbe Akzeptanzverhalten erwartet, das man selber gibt, das man sozusagen selber zu tun hat. Oder aber, das ist die zweite Möglichkeit, ein sozusagen umfassenderes und theoretisch anspruchsvolleres Konzept einer Gerechtigkeit, der wir alle unterstehen. Also entweder auf der einen Seite ist es eine Anerkennung, die wir einander zugestehen, ohne dass wir die Frage nach einer gerechten Fundierung so aufwerfen. Und das andere ist, dass wir eine explizite Gerechtigkeitstheorie haben. Und hier ist jetzt der Punkt, an dem die Verletzung der Wahrheit, ich habe das am Anfang der Vorlesung als Moment der Verletzung der Wahrheit genannt, was da auch noch zusammen mit der Anerkennung mit eine Rolle spielen muss. Es fordert die Respektkonzeption nicht, dass die sich tolerierenden Parteien die Konzeptionen des Guten der anderen als ebenfalls oder teilweise wahr und ethisch gut ansehen und schätzen müssen, sondern dass sie sie, und hier kommt die Alternative wieder ins Spiel, als autonom gewählt beziehungsweise als nicht unmoralisch oder ungerecht betrachten können. In dem Slogan zusammengesetzt, respektiert wird die Person des anderen, toleriert werden seine Überzeugungen und Handlungen. Das Tolerieren der Überzeugungen und Handlungen enthält jetzt noch diesen Erinnerungsaspekt an die Erlaubniskonzeption, an das sozusagen an das verletzende Moment. Ja. Deine Überzeugung, das hört man ja, also das war sogar bei Bill O'Reilly. Bei Bill O'Reilly war das sehr, sehr greifbar da. Nicht? Ich lasse dich als Person reden, vor allem deswegen, weil es einen schönen dramatischen Auftritt hat, aber ich toleriere nicht, was du sagst. Sachlich sind wir völlig auseinander, schreien wir uns an und so weiter, aber du hast genau auch das Recht, das zu sagen. Nebenbei, in dem Moment, in dem das in meiner Show ist, ist es eine Toleranzkonzeption der ersten Art. Du darfst bei mir, so geht das ja auch ganz genau, du darfst bei mir das sagen und wenn du dich zu blöd aufführst, haue ich dich raus. Sagt aus, I put you off the set. Das ist das. Aber die, ja, und was jetzt, also dieses Moment des Tolerierens als sich nicht einverstanden erklären mit der anderen Seite, verbunden aber mit einem Respekt vor der Person und der Lebenskonzeption der anderen Person. Diese Mischung ist sozusagen, führt zu einem zentralen Problem, zu dem zentralen Problem von Toleranz, wie wir es heute auch haben. Und das werden wir immer wieder jetzt in weiterer Folge dann auch als Problem wahrnehmen. Denn was sich damit als Schwierigkeit ergibt, ist die bekannte Situation, in der man sich jetzt zurechtlegen muss, wie ich damit umgehe, dass ich auf der einen Seite Ansprüche habe, die mein ganzes Leben, also wenn ich keine solchen Ansprüche, die mein ganzes Leben habe, wenn ich die Koexistenzkonzeption habe, von der pragmatischen Art und Weise, dass ich sage, naja, ich schaue halt, womit ich mich arrangiere. Die kluge Toleranz ist angesprochen worden in der Diskussion, nicht? Also ich werde mich sinnvollerweise tolerant verhalten, jemanden anderen gegenüber, der mir schaden kann oder von dem ich dann noch was brauchen kann und so. Also diese Art von, und da kümmere ich mich nicht darum, wie mein Leben eigentlich insgesamt zusammenhängt. Mein Leben hängt so zusammen, dass ich möglichst viel Erfolg haben will, dann habe ich dieses Problem nicht. Wenn ich aber eine Auffassung habe, also eine Lebensführung oder eine Lebensauffassung, von der ich sage, ich möchte eigentlich, dass das alles zusammenhängt. Ich möchte nicht, dass es mich zerreißt, sondern ich möchte Prinzipien und Auffassungsweisen haben, in denen ich selber mich verstehen, entwickeln und bestimmen kann in meinem ganzen Leben. Und wenn jetzt das ist sozusagen der Ganzheitsanspruch, nicht? Das haben wir noch nicht der Absolutheitsanspruch, sondern der Ganzheitsanspruch an Prinzipien zur eigenen Lebensgestaltung. Dieser Ganzheitsanspruch, der etwas, sagen wir mal, sehr Wichtiges, Hilfreiches, Zentrales für das Leben vieler Leute sein kann, der gerät nun in die Schwierigkeit, in einem solchen liberalistischen Konzept auf andere konkurrierende Ganzheitsansprüche zu stoßen. Das wundert Sie nicht, das wissen Sie alle, das ist in der Diskussion auch immer wieder aufgenommen worden. Und die Schwierigkeit besteht jetzt darin, welche Rückstoßkonsequenzen hat die Erfahrung der Begegnung mit kontrahierenden, also kontradiktorischen Ganzheitsansprüchen, welchen Rückstoß hat das auf mein eigenes Verständnis meiner Ganzheit? Welche Art von Relativierung findet hier statt? Was sage ich, wenn ich jemanden anderen gegenüber sage, also, ich finde eigentlich, das ist ganz falsch, was du machst, aber nach meiner Überzeugung darfst du es machen. Was sage ich davon? Wie sehr berührt das mein Verständnis von Wahrheit? Es gibt die andere Seite, nicht? Die andere Seite ist die, man hört die sehr schnell in Richtung Dogmatismus, aber das möchte ich auch ein bisschen sorgfältiger machen. Sagen wir von der dogmatistisch karikaturesk ein bisschen verzerrten Art und Weise könnte man sagen, jeder missionarische Anspruch und jeder, also bis hin zum völkermörderischen Anspruch, besteht darin zu sagen, ich weiß, was wahr ist und ich weiß, dass es für dich besser ist, dass du im Dienste meiner Wahrheit stirbst, als dass du sozusagen in der Unwahrheit bleibst. Ja? Das ist sozusagen die karikaturesk verschärfte durch Setzung des Ganzheitsanspruchs, die nicht bereit ist, sich zu relativieren. Aber die andere Alternative ist genauso karikaturesk problematisch, dass man sagt, dass man so eine Position vertreten könnte wie, ich weiß zwar, was für mein Leben gut und wahr ist, aber für dich ist das ganz wurscht. Du kannst ganz was anderes machen, das tangiert mich nicht. Das ist ebenfalls karikaturesk verzerrt und passt nicht damit hinein, dass es an vielen Stellen Lebensentscheidungen, auch Ganzheitsentscheidungen gibt, die man nicht einfach achselzuckend relativieren kann. Und ich meine, es gibt, Sie können sich selber aussuchen, ich will jetzt keine von den bekannten Killer-Argumenten, Killer-Phänomenen nennen, die ich jetzt anführen könnte, um zu sagen, es ist nicht sehr schwer, Beispiele zu finden, hervorgeht oder wo sehr, sehr viele Leute der Meinung wären, hier hört sich die Toleranz auf, hier muss die Wahrheit durchgesetzt werden. Wie auch immer, das ist das nächste Problem. Okay, Dankeschön.